Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Juni 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, das ist auf nebelspalter.ch. Dann jetzt abonnieren, das bringt am meisten, was uns auch immer wieder bringt. Und zurzeit haben wir eine richtige Flut von Beiträgen, die uns unterstützen. Dann schauen am Schluss der Shownotes, da könnt ihr mit den Unterstützungsbeiträgen uns auch fördern. Das ist gut, wenn ihr diese Art von unabhängigem, kritischem, liberalem Journalismus pflegen wollt und unterstützen wollt. Gut. Ja, heute war ein Showdown, das muss man sagen, jetzt in der inhaltlichen Frage im Ständerat. Es ist darum gegangen, Ständemehr, ja, nein, letztlich. Bei den Rahmenverträgen, das ist die grosse Diskussion im Land, oder? Soll man das einem obligatorischen Referendum praktisch unterstellen? Das würde heissen, Volk und Stände müssen zustimmen. Oder ist es nicht nötig und es langt so, wie es der Bundesrat eigentlich gern würde, dass nur das Volk entscheidet? Gut, jetzt ein wichtiger Zwischenschritt im Ständerat. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Es ist ein unglaubliches Hin und Her zwischen den Kommissionen im Nationalrat und im Ständerat. Jetzt müsst ihr gut aufpassen. Wir müssen jetzt probieren, das ganz, ganz gut zu erklären. Und ich sage es euch, damit ihr keine Angst habt. Auch ich habe es nicht begriffen. Ich habe Dominik ein paar Mal fragen, bitte tun wir es jetzt ganz langsam erklären. Es ist langsam so kompliziert, aber es ist wichtig. Und deshalb müsst ihr rauskommen. Also Dominik, erzähl mal, was ist heute passiert?
Ja, wenn ihr gar nichts mitbekommen habt, dann müsst ihr einfach wissen, es war ein Ohrfeige für die EU-Turbos gewesen, das, was heute im Ständerat passiert ist. Warum? Oder es hat also einen Vorschlag gegeben, eben für ein Ständemehr, für ein doppeltes Mehr. Der Vorschlag ist vom Ausserrödler FDP-Ständerat Andrea Caroni ausgearbeitet worden, dann in der Staatspolitischen Kommission vom Ständerat angenommen worden und dann hat das Durcheinander angefangen im Nationalrat, weil dort die EU-Turbos im Büro haben das wählen, natürlich die das Geschäft der EU-Turbos in der Außenpolitischen Kommission geben, damit sie die versenken können. Aber die Staatspolitische Kommission vom Nationalrat, die hat gesagt, hallo, wir sind da zuständig, das ist eine staatspolitische Frage. Und die haben gesagt, wir finden die Idee vom Herrn Caroni und der Staatspolitiker im Ständerat finden wir gut. Das heisst, du hast plötzlich im Nationalrat zwei Kommissionen gehabt. Eine hat gesagt, fertig mit dem Zeug, der EU-Turbos, und die andere hat gesagt, wir finden das eine gute Idee.
Gut, und jetzt hat es einen Streit gegeben, eben zwischen diesen zwei Kommissionen. Das Ganze ist wieder in den Ständerat gegangen. Und jetzt ein ganz wichtiger Vorentscheid ist gefällt worden. Du und er bitte erklären. Du bist sicher. Für mich. Nicht, dass ihr Zuhörer meinen, ihr sagt dumm. Nein, ich bin dumm.
Es hat so etwas noch nie gegeben. Ich bin wirklich 25 Jahre in diesem Haus. So etwas hat es noch nie gegeben. Dass zwei Kommissionen unterschiedliche Ansichten haben und dann noch streiten, wer zuständig ist. Und jetzt haben aber die Ständeräte entschieden, ja, unsere Schwesterkommission hat ja die Daumen aufgemacht und gesagt, ist gut. Darum tun wir gar nicht jetzt hier irgendein Urteil fällen, sondern wir müssen einfach feststellen, dass die beiden Kommissionen ja für die Variante sind und darum die ständerätliche staatspolitische Kommission tut mit der Arbeit anfangen, mit dem Ausarbeiten. Oder? Es gibt immer eine erste Runde bei so parlamentarischen Initiativen, wo man tut abholen, findet man das eigentlich gut. Und dann darf die Kommission, die das Ganze angefangen hat, die tut dann das Detail noch ausarbeiten für eine Vorlage, die dann im Herbst in den Ständerat kommt. Und die Idee von der EU-Turbos war natürlich eine andere gewesen. Man würde das im Ständerat zwar dafür sein, für diesen Vorschlag, aber dann müsste er in den Nationalrat und dort hätte man ihn dann können in der dritten Woche, in der nächsten Woche, in der letzten Woche von der Sommersaison, hätte man ihn dann können versenken. Das war die Idee von der EU-Turbos. Aber in dem Ständerat gesagt haben, wir dürfen gar nicht mehr darüber reden, weil es ist ja schon klar, beide Kommissionen haben den Daumen hoch, also könnt ihr anfangen zu arbeiten. So hat man sozusagen das Vorgehen von der EU-Turbos sabotiert. Und das ist eine interessante Lehrstunde gewesen, auch in Staatspolitik, auch in Institutionenpolitik. Also, welche Institution hat am Schluss recht? Wie funktionieren wir? Tun wir so ein doch ziemlich perfides Vorgehen von der EU-Turbos im Nationalrat, tun wir uns dem fügen? Oder tun wir sagen, nein, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben, wenn beide Schwesterkommissionen, also beide staatspolitische Kommissionen, den Daumen nach oben tun, dann gilt das. Und dann kann nicht ein APK da plötzlich oder ein Büro drin rumfiguräteln und plötzlich alles anders machen.
Gut, also wir wiederholen, oder? Es ist wichtig, der Ordnungsantrag hat dazu geführt, dass jetzt der Ständerat das Geschäft wieder an sich gezogen hat und jetzt eine Vorlage macht.
Genau.
Das ist ganz, ganz wichtig. Der Nationalrat kann das nicht mehr blockieren. Das passiert nichts. Und die Vorlage kommt dann fix fertig, wird in den Ständerat kommen, dort vielleicht durchkommen, wahrscheinlich.
Sind wir sicher?
Und dann geht es in den Nationalrat. Und dann ist aber wieder unklar, welche Kommission übernimmt denn die Vorlage.
Genau.
Dann haben wir das gleiche Theater noch einmal. Aber dann mal angenommen, im Ständer, im Nationalrat kommt, wie gross sind denn die Chancen, dass es im Nationalrat durchkommt?
Ja, das ist schwierig, oder? Weil im Nationalrat ist insbesondere in der Mitte, muss man schon sagen, die Mitte ist das Problem. Die Ständeräte von der Mitte sind staatspolitisch sehr sauber. Nicht alle, ich kann dann vorlesen, wer, oder? Kommen wir sicher noch dazu. Aber es ist dort relativ klar, dass man für ein Ständemehr ist, weil man ein Ständesherr ist. Im Nationalrat sieht es anders aus. Da gibt es einfach den EU-Turboflügel, so Parandun. Ich gehe einfach davon aus, dass die dann da helfen, versenken. Es ist aber dann schon ein bisschen anders, weil der Daniel Fässler, der den Ordnungsantrag gestellt hat, der Appenzeller mit dem Ständerat heute, der hat gesagt, und das finde ich sehr brisant, man hat erst seit 3 Tagen die Beurteilung von diesem Kompetenzstreit durch den Rechtsdienst von den Parlamentsdienst. Und der gebe ich eigentlich im Recht. Und der hat man bis jetzt hat man den geheim gehalten. Das Büro hat den nicht rausgegeben und auch jetzt offenbar nur noch ganz wenige Leute in der Kommission. Aber er könne sagen, der Rechtsdienst gebe eigentlich denen Recht, die sagen, wenn die beiden Schwesterkommissionen ja sagen, Daumen rauf, dann gilt es. Und da kann nicht ein APK oder das Büro irgendwie reinfunken. Und das sind schon, das hat er so beiläufig gesagt, aber auch so etwas, das habe ich noch nie erlebt. Dass irgendwie ein Rechtsdienst, ein Bericht von einem Rechtsdienst irgendwie unter den Deckel behalten wird, weil es wahrscheinlich den EU-Turbos im Büro nicht gefällt, was dort drin steht.
Also wir halten fest, das Büro vom Nationalrat ist auch nicht mehr sauber. Oder? Da muss man jetzt einmal sagen, das ist früher einfach eine harmlose Instruktion gewesen, wo
zum Organisieren.
Hat, dass man die Session organisiert.
Genau.
Und da hat man wirklich nicht politisch entschieden, sondern einfach ehrlich, sachgerecht, technisch, ein bisschen langweilig. Deshalb sind auch viele Leute gar nicht gern in dem Büro gewesen. Da kommt man noch dazu. Also die wichtigen Nationalräte oder Parlamentarier haben das nicht mitmachen wollen. Gut, da halten wir mal fest. Und das Zweite ist, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, dass die Euroturbos das machen. Was sagt uns das? Wir haben ja alle Bewunderung für das politische Handwerk, oder? Dass man ein bisschen prickelt und dass man so und so, ist okay. Aber irgendwo ist schon sehr, sehr verzweifelt, wie die jeden Trick probieren, um das Ständemehr wegzubringen. Und hört gut zu, was das eigentlich heisst. Sie wollen ums Verrecken nicht, dass nochmal die Stände über so etwas Wichtiges abstimmen können. Wer ist auf der Seite der Demokratie und wer ist dagegen? Es ist ziemlich einfach. Und warum sind die gegen Demokratie? Weil sie kein Argument haben. Sonst wären sie ja wirklich ganz locker. Sie würden sagen, hey, die Rahmenverträge, die sind so fantastisch. Und sie schreiben ja ihre Propaganda. Sie glauben ja ihre Propaganda nicht. Sonst müssten sie nicht alle diese Schlaumeiereien machen.
Das ist genau so. Ich tue einfach immer gerne in Erinnerung rufen. Der Ignacio Cassis hat es von den Medien offen gesagt. Mehr aus taktischen Gründen. Hat man das Ständemehr abgelehnt im Bundesrat. Und genau so ist es auch bei den EU-Turbos. In der Rät, man hat Angst davor, weil man dann so Handgelenk mal Pi, weil man dann 55% braucht. Und man will eben die auch sehr viel knapper durchbringen, die komischen Verträge. Ja, vielleicht das Abstimmungsresultat, ich habe es gesagt, 24-20, ist interessant, oder wer jetzt hier dagegen war, ist ziemlich sicher auch gegen das Ständemehr. Es gibt dann eine Ausnahme, die ich erwähne. Das sind natürlich alle Links-Grüne. Das ist natürlich auch die grünliberale Tiana Moser. Das, obwohl sie noch vor wenigen Jahren als Nationalrätin versprochen hat, im Protokoll vom Nationalrat, ja, es gäbe dann also schon ein Ständemehr. Aber Zürcherinnen und Zürcher, tünt das im Hinterkopf behalten. Eure Vertreterin kann die Meinung wechseln wie Zöcke. Dann Von der Mitte und von der FDP, Marianne Binder-Keller, bekannt, dass sie Gegenstände mehr ist. Auch sie braucht es wahrscheinlich nicht mehr im Ständerat. Dann natürlich der Pascal Brulli aus der Watt, der FDP-Mann. Isabelle Chasson aus Freiburg, wo meint, es brauche das alles nicht. Die Johanna Gappani, FDP Freiburg, hat sich die hat nicht teilgenommen. Die ist also wahrscheinlich aufs WC. Oder? Das ist auch taktisch, kann man auch machen. Die Andrea Gmür ist gegen den Ordnungsantrag sie heute. Aber sie hat ihrem Votum gesagt, sie sei also für Stände mehr. Das hat sie mir auch schon gesagt. Das ist eine komische Position, die tun wir jetzt nicht erläutern. Es wird sonst noch viel komplizierter. Gut, der Charles Juillard aus dem Jura ist gegen Stände mehr oder gegen den Ordnungsantrag und ziemlich sicher gegen Stände mehr. Natürlich auch der Matthias Michel, der FDP-Mann aus Zug. Und dann, interessant, der Damian Müller. Der Damian Müller, der sich ja immer noch ziert, ob er dann am Schluss für Ständemehr ist oder nicht. Aber da, das ist ein Indiz, dass er dann auch wird Nein stimmen beim Ständemehr. Natürlich der EU-Turbo aus St. Gallen, der Benedikt Würth. St. Gallerinnen und St. Galler, dünnt euch das merken. Ein Standesherr von euch, der eigentlich nicht Standesherr sein will. Und erwähnen möchte ich auch noch unbedingt den Matthias Zopfi. Er ist zwar grün, das ist klar, dass er dann dagegen ist. Aber ich will schon Glarnerinnen und Glarner. Wenn die wirklich jemanden auf Bern schicken, der eigentlich gar nicht das Ständemehr will, der für euch nicht ganz unwichtig ist, das müsst ihr euch 2027 genau überlegen.
Und das Zweite, was eben auch auffällt, du hast es ja gesagt, Glarus ist ja nicht der einzige Kanton, es sind ja alles, oder viele Kantone, Freiburg, Zug, Jura, alles Kantone, die nicht so bedeutend sind und klein sind und eigentlich aufs Stände mehr angewiesen sind, die auf den Föderalismus angewiesen sind. Aber die EU-Frage tut die Leute so irgendwo toxisch beeinflussen, dass sie finden, die EU ist uns wichtiger. Die Rahmenverträge sind uns wichtiger als unseren Föderalismus. Das ist schon wahnsinnig. Keine Überraschung, aber man muss es einfach immer wieder sagen, damit das nicht vergessen. Weil die Leute immer vor den Wahlen so reden, als wären sie absolute Fans von Föderalismus und Demokratie und der bürgerlichen Schweiz und so weiter. Und wenn sie dann aber im Parlament sind, ist es nicht so. Gut. Gehen wir zu einem anderen. Nein, wir müssen noch schnell anhängen. Die FDP-Fraktion, das ist auch noch eine lustige Geschichte, weil auch ein bisschen passt dazu, wie man nur noch eigentlich taktisch überlegt oder vielleicht auch noch mal gespalten ist in dieser Frage. Die FDP hat ja am Dienstag ihre Fraktionssitzung auch wollen über das Ständemehr nachdenken oder besser sogar beschliessen, vielleicht auch diskutieren. Ich weiss es nicht. Dominik, was ist rausgekommen?
Ja, also zuerst hat es eben geheissen, man das traktandieren. Es war nachher dann nur eine Information. Wahrscheinlich hat da der EU-Turbo und Fraktionschef da gar nicht gross darüber diskutieren. Aber trotzdem, natürlich ist der Simon Michel offenbar aufgestanden, gemäss meinen Quellen, und hat flammend gegen das Ständemehr geredet. Und das ist insofern einfach lustig, weil eben eigentlich ist es nur ein Informationstraktandum gewesen. Und zweitens, wer hat am 18. Oktober letzten Jahres an der Delegiertenversammlung von der FDP noch das Wort ergriffen und gesagt, also er sei der Meinung, jetzt müssen wir halt für Stände mehr sein. Der gleiche Simon Michel, der heute flammend dagegen ist, oder am letzten Dienstag, hinter verschlossenen Türen natürlich, aber beim Nebelspalter bleiben nicht viele Türen zu. Wir erfahren das und wir sagen es euch. Und es ist wichtig, dass ihr das wisst. Jetzt hat man gesagt, definitiv entscheiden, durch den nächsten Dienstag. Jetzt, weil es ja gar nicht kommt im Nationalrat, eben, das war der ursprüngliche Plan, ist, dass es nächste Woche dann im Nationalrat kommt. Ich bin fast sicher, die tun das wieder verschieben. Oder? Die tun das einfach sagen, oh, sagen wir wieder gar nichts.
Oder? Logisch. Logisch, aber es ist eben interessant, ich muss auch noch eines wiederholen, die Delegiertenversammlung ist natürlich klar gewesen, Simon Michel, man sieht ihn, man weiss, was er sagt, und dann hat er sich auch so pathetisch noch umarmen lassen von Filippo Lüttenegger, man hat wirklich das Gefühl gehabt, ah, der Freisinn, der hat gerne Differenzen, und man tut wirklich miteinander auf eine anständige Art umgehen, aber in der geschlossenen Tür sagt das Gegenteil, wie genau gewusst hat, da gibt es keine Kameras und niemand muss ihn umarmen, so ist es nicht, nein. Ein Affentheater. Gut, gehen wir mal zu etwas anderem. Wir haben ja am 14. Juni, das ist der Sonntag, sicher eine der wichtigsten Abstimmungen von diesem Jahr. Es geht um 10-Millionen-Initiative. Wer noch nicht gestimmt hat, sollte unbedingt gehen. Das ist wirklich wichtig. Das ist ja wichtig, dass wir da einfach eine höhere Stimmbeteiligung haben. Wie ihr dann stimmt, ihr wisst, wie wir stehen, aber wie ihr dann stimmt, da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber grundsätzlich, es ist ein wichtiger Entscheid und umso mehr Leute mitmachen, umso besser. Umso besser, umso klarer haben wir da einen wichtigen Richtungsentscheid in unserer Migrationspolitik. Hört jetzt gut zu, ein Spot von den Befürwortern.
Pro Sekunde wird rund 1 Quadratmeter Land in der Schweiz zubetoniert. Wir verlieren damit die Natur als Lebens- und Erholungsraum. Deshalb Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative. Die will, dass die Zuwanderung endlich gesteuert und gebremst wird. Es könnten in den nächsten 23 Jahren fast noch 1 Million Zuwanderer kommen, aber der Bundesrat muss endlich handeln und Massnahmen ergreifen. Ja zu einer lebenswerten Schweiz. Deshalb am 14. Juni 2026 Ja zur Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz».
Ja, immer am Mittwoch in der zweiten Woche von der Sommersession ist der traditionelle Fraktionsausflug von allen Parteien. Also da geht jede Partei selber ein bisschen auf die Schulreise. Nachher haben wir ja den Bundesrat, der auch auf die Schulreise geht. Das ist einfach eine schöne Schweizer Tradition. Wir gehen im Sommer unser Land anschauen. Und ich glaube, das ist wirklich ernsthaft, das ist wichtig in der Schweiz. Der Patriotismus, ich habe es gestern geschrieben, geht bei uns sehr stark durch die Landschaft. Wir haben gern die Gräser und den Granit und den Fels und die Gröllhalden. Das ist unsere Art, unser Land zu lieben. Und deshalb Fraktionsausflüge gestern auf dem Programm. Du, Dominik, bist, das muss man jetzt auch so ehrlich sagen, weil wir sind ja völlig unabhängig, auf Betriebe, auf Wunsch, auf Drängen, auf Verlangen, auf Sehnsüchtige, bitte beruhend, bist du bei der SVP mitgegangen. Wie war es?
Es war gut gewesen, wie immer. Wir sind das Paul-Scherrer-Institut anschauen. Das könnt ihr euch gar nicht, das kennt man viel zu wenig. Das ist einer der weltbesten Forschungsorte für alles, was mit Atom, mit Nuklear zu tun hat. Von Nuklearmedizin über irgendwie, also wir haben gelernt, dass da mit einer Spallation Protonen auf ein Target geschossen werden und dann Neutronen abdampfen. Es war ein bisschen kompliziert gewesen. Es war sehr anspruchsvoll gewesen.
Nicht so kompliziert wie Stände mehr.
Nein, und also es ist ein bisschen ganz eine leisliche Kritik an den Professoren vom PSI, weil es ist, also sie sind sich offensichtlich nicht gewöhnt, mit Leuten zu reden oder zu referieren, mit Leuten, die nicht Physiker sind, oder? Aber es ist einfach wahnsinnig beeindruckend gewesen und wir haben gar nicht alles können anschauen. Interessant auch, wir haben das, jetzt für mich als Historiker, das hast du sicher auch gesehen, dass wir die Keimzelle ist ja eine Zusammenarbeit, oder, von der BBC gewesen, mit dem Bund eigentlich, oder? Und das erste Gebäude, wo ganz allein auf der Wiese war, so ein weisses Gebäude, so im 60er-Jahr-Stil, das steht immer noch dort. Jetzt hat es nur rundum ganz viele andere Gebäude. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und man hätte auf die andere Seite von der Aare müssen auch noch gehen, weil man noch mehr Platz braucht hat. Und man macht dort weltbeste Forschung in diesem Bereich. Und wir können stolz sein, dass das so ist. Auch interessant, die Anzahl Studenten von Nukleartechnologie ist 3-mal so hoch wie noch vor 10 Jahren, oder? Wo Doris Leuthard gesagt hat, es ist alles fertig. Und ganz viele auch Lehrlinge, die international Preise, also Vize-Weltmeister geworden sind, gegen Lehrlinge aus Südkorea und China und so. Also es ist ein ganz toller Ort, nicht nur für Forschung, sondern und für die Akademiker, für Professoren, sondern auch wirklich für die Leute, die dann tatsächlich Ingenieure sind oder auch Elektriker. Und was man da alles braucht, ist grossartig, wirklich toll. Aber wo sind die anderen hingegangen? Die Grünliberalen sind auch in Aargau, haben den Auenschutzpark und Schloss Wildegg besucht. Ja, ist gut oder interessant. Die Mitte ist nach Lausanne zur EPFL gegangen, das Rolex-Center anschauen. Die FDP ist in die Zentralschweiz gegangen, zum Liftbauer Schindler und an die Hotelfachschule Luzern. Und die SP, das ist interessant, die sind auf Lausanne und die haben dort entweder können die Sportverbände anschauen, ein Öko-Quartier oder einen Cannabisladen.
Immerhin. Und ich möchte noch schnell eines betonen, das PSI hat eben genau, wie du gesagt hast, es ist gegründet worden von Walter Boveri und dem Paul Scherrer. Der Paul Scherrer war damals einer der führenden Atomphysiker in Europa, muss man sagen. Er war ein wichtiger Mann gewesen. Und der andere war eben der Walter Boveri, der eigentlich der Chef und Eigentümer war damals von der BBC und der auch fest daran glaubt hat, dass die Atomkraft eine Zukunft hat. Man hat natürlich dort auch noch, muss man auch zugeben, noch Fantasien gehabt, dass man vielleicht eine Atombombe einmal könnte bauen. Was meiner Meinung nach gut gewesen wäre, wir hätten die Atombombe, dann müssten wir uns keine Sorgen machen. Der Martin Pfister müsste gar nicht viel arbeiten, der könnte nur die Atombombe verwalten und es wäre alles gut. Gut, wir haben jetzt das geschildert, das ist eine riesige Ingenieurleistung, aber Ingenieurleistungen gibt es heute immer noch. Und es gibt auch Firmen, die Ingenieure anstellen und die wirklich gutes Zeug machen im Bereich von Engineering. Und eine von diesen Firmen heisst Cherik Engineering. Hört gut zu, was die euch sagen haben.
Mit seriöser Tragwerksplanung schaffen wir die Grundlage für kostenoptimiertes und nachhaltiges Bauen. setzen Sie auf Kompetenz und Erfahrung mit Jerick Partner, Ihrem Experten für Hoch- und Tiefbaustatik. www.jerickpartner.ch, damit auch Ihr Projekt erfolgreich und sicher wird.
Ja, wenn wir schon beim Atom sind natürlich, die berühmte Atomdebatte, die wir angezogen haben, da ist auch noch ausstehend, was ist eigentlich der Fall, was ist jetzt da passiert in dieser Monsterdebatte? Dominik, was ist der Stand?
Ja, man hat nichts entschieden, weil man keine Zeit hatte, weil man musste auf die Busse und auf die Züge fahren in Fraktionsausflug. Aber am nächsten Montag geht es dann wirklich um die Säcke. Es sieht aber ja, halb gut aus. Wahrscheinlich wird man auf den Gegenvorschlag, der einfach das Neubauverbot aus dem Gesetz streichen will, wird man wahrscheinlich eintreten, aber, weil dort ein schöner Teil von der Mitte mitmacht. Aber dann geht die Mitte mit Linksgrün oder auf Linksgrün rein. Ich habe mir sagen lassen, dass einige eben dann das Gefühl haben, ein Rückweisungsantrag am Bundesrat mit dem Auftrag, die finanziellen Folgen abzuklären. Oder was würde denn der Bund zahlen, wenn man dann tatsächlich ein Atomkraftwerk würde bauen? Und das ist wirklich ein taktischer Trick natürlich. Und ich finde, es ist ein Skandal, wenn die Mitte auf das reingeht, weil es geht wirklich ums Streichen von einem Sätzchen im Kernenergiegesetz, oder? Selbstverständlich, denn wenn es denn das gestrichen ist und man das Gefühl hat, man will so ein Atomkraftwerk bauen, dann werden wir eine Debatte haben, wie man das zahlt. Und das ist, aber das jetzt im Vornherein, bevor man das Verbot streicht, irgendwie müssen abzuklären und auch, ich meine, es wird dann möglicherweise ganz anders sein, denn, oder? Jetzt kann man irgendetwas sagen. Ich würde sagen, man sagt doch in dem Bericht, ja, man zahlt halt gleich viel wie bei Solar und bei Wind und das ist maximal 60%. Einfach gleiche Spiesslänge für alle Technologien. Das ist ja Sinn und Zweck von einer gescheiten Energiepolitik.
Absolut. Und es zeigt eben wieder so ein Trickchen, weil letztlich hat man ja genug Zeit, eben wenn nachher das die Frage mal kommt. Wenn wir ein Atomkraftwerk haben, kann man immer noch Nein sagen und sagen, nein, wir können es nicht finanzieren, wir wollen nicht, dass der Bund etwas zahlt.
Macht keinen Sinn oder irgendwie
so. Aber es ist auch wieder so ein Trickchen, wo man ein Verbot, das so sinnlos ist, aufrechterhalten, weil man genau weiss, die Argumente sind sackschwach. Man hat keine guten Argumente mehr gegen die Atomenergie und deshalb muss man mit solchen Trickchen arbeiten. Wir gehen noch zu einem letzten Thema, auch ein Trickkönig, muss man sagen, das ist der Beat Jans. Man kann ihn auch einen Lügenbaron nennen, dunkt es mir langsam. Ich mache es natürlich nicht, weil niemand will mir verleumden, aber der Lügenbaron ist ja eine literarische Gestalt. Das ist der Baron von Mühlhausen oder Münchhausen, nicht Mühlhausen, Münchhausen. Und der Beat Jans nimmt sich vielleicht das Vorbild. Es geht um eine Geschichte, die wir eigentlich schon ein paar Mal berichtet haben, wo auch wir sehr viel dazu beigetragen haben, dass überhaupt eine Geschichte geworden ist. Dominik, um was geht's?
Es ist wirklich, das ist ein grosses Thema gewesen, nicht nur Fraktionsausflug von der SVP, habe ich gehört, oder? Weil, ganz kurz, der Beat Jans hat im Parlament gesagt, jedes Asylgesuch von jeder Afghanin wird weiterhin einzeln geprüft, auch wenn man eine Praxisänderung, die völlig in die andere Richtung geht, beschlossen hat. Und ein Gerichtsurteil vom Bundesverwaltungsgericht zeigt, dass genau das nicht der Fall ist. SEM behauptet, es sei ein bedauerlicher Einzelfall, oder? Und das glaubt eigentlich Beat Jans niemand. Beat Jans wird wirklich, also die Frage ist ja wirklich, das Wort Lüge ist wirklich, ich habe es zwar gestern, glaube ich, oder vorgestern auch gebraucht, es ist ein Herzwort, aber wenn das keine Lüge ist, was ist denn eine Lüge, wäre meine Frage. Oder? Aber wir werden es sehen, aber es ist wirklich, es gibt jetzt Fragen, sind gestellt worden im Parlament, man hat eine entsprechende Motion wieder eingereicht und ich weiss auch, dass die Geschäftsprüfungskommission in den Startlöchern ist, um das genau anzuschauen, weil das glaubt niemand, dass das nur ein Einzelfall war.
Genau, und einmal ist kein Mal, das können wir noch sagen, aber wenn es einen zweiten Einzelfall gibt, dann Beat Jans, dann müssen wir dich zum Baron von Münchhausen ernennen. Und es ist natürlich eben, wir haben es schon ein paar Mal geredet, es ist auch wieder ein Klassiker vom Demokratieabbau, wie das überhaupt passiert ist. Oder? Wenn ihr das Gesetz hättet wollen und hättet gesagt, gut, machen wir eine schöne Abstimmung, wenigstens im Parlament, haben wir nichts dagegen. Wenn das Parlament sagt, okay, wir finden das super. Aber so, dass ein paar Beamte zusammen mit ihrem Chef, wo sie natürlich so von unten führen, einfach so eine unglaublich weitreichende Praxisänderung machen, die enorme Auswirkungen hat auf unsere Sicherheit, auf unsere Integration. Integrationspolitik und so weiter, das geht nicht. Gut, das war Bern einfach an dem 11. Juni 2026, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch